Ein in Franken geborener Humanist muss es ja wissen. Johannes Cochlaeus, im Dorf Wendelstein südlich von Nürnberg geboren, schrieb 1512 für den Schulgebrauch, denn er war Schulmeister an St. Lorenz in Nürnberg, eine kurze Beschreibung Germaniens, also der deutschen Lande, eine Brevis Germaniae Descriptio, die auch gedruckt wurde. Und wie sollte es anders sein? Er versuchte auch zu beschreiben, was Franken ist. Er umschrieb diese Region, die ja bekanntlich nie zu einem einheitlichen Territorium sich herausbildete, überwiegend geografisch. Es sei das Land der Tauber und des Mains. Die Hochstifte Würzburg und Bamberg bildeten die zentralen Regionen. Die Reichsstädte Windsheim, Rodenburg, Schweinfurt und, Achtung, Frankfurt befanden sich dort, aber auch die Grafschaft Wertheim. Aber damit nicht genug und für heute bedeutsam. Aschaffenburg und Medeltenberg gehören auch zur Franconia. Und damit seien ihre Bewohner Franci Orientalis, Ostfranken. Herrschaftlich unterstützten beide Städte dem Erzbischof von Mainz. Für den Wendelsteiner Schulmeister und humanistischen Gelehrten gehörte auch der Odenwald und der Spessart uneingeschränkt neben dem Steigerwald zu den fränkischen Landen. Kennzeichnend für die angeblich aus Troja stammenden Franken seien starke Tugenden und Waffen. Sie besäßen einen zahlreichen Adel, ihre Länder seien voll mit Städten und Burgen. Wir können nur über die Auswahl der Städte, Wälder und Herrschaften spekulieren, die hier Cochlaeus vorgibt. Er gibt keine Gründe an. Also für Cochlaeus, Miltenberg, Ascherberg ist eindeutig Franken, auch wenn es zu herrschaftlich zum Mainzer Erzbischof gehört. In der ältesten Karte zum Frankenland von Sebastian Rodenhahn von 1533. Sie haben die Gesamtkarte und einen Ausschnitt und den uns hier interessierenden Raum habe ich ein bisschen blau umrandet. Das ist Aschenburg und Miltenburg gehört wie auch erneut Frankfurt ist hier eingezeichnet. Allerdings, Sie sehen es an dieser Karte, es sind keine Territorialgrenzen abgegeben. Die Karte wurde 1533 von Peter Appian gedruckt. Erneut, auch in dieser ältesten Karte des Frankenlandes, ist das Untermaingebiet, Spessart und alles, was dazugehört, auch Würzburg sehen Sie, gehört alles zu Franken. Um noch ein drittes Beispiel zu sagen, denn die Holländer müssen es ja wissen, ein 1665 in einem Atlas Major in Amsterdam gedruckten Atlas von Europa wird ebenfalls das Frankenland angegeben. Und auch, dieser Atlas war ziemlich weit verbreitet. Wir wissen auch von mindestens 1600 Exemplaren. Und auch in diesem Atlas ist das Frankenland sehr stark. Ich habe Ihnen hier nochmal einen Ausschnitt oder mehrere Ausschnitte geliefert. Sie sehen hier Aschaffenburg. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Cursor sehen. Ich probiere es dennoch. Ist hier noch in das Fränkisch-Grüne mit eingetragen. Mit diesen Feststellungen könnte ich eigentlich meinen Vortrag schon beenden, denn der Untermain ist damit fest in fränkischer Hand. Quod erat demonstrandum. Im Übrigen, Aschaffenburg in Hessen wäre für Cochlaeus keine positiv besetzte Alternative gewesen. denn Hessen, so Cochleus, sei sterilis, unfruchtbar, ertraglos, erfolglos, unergiebig, leer. Solche Bedeutungsinhalte finden sich in Wörterbüchern für sterilis, Hessia sterilis est. Und zu den dortigen Städten zählt unser Cochleus Hanau, Gelnhausen und Fulda. Aber ganz so einfach ist es nun doch nicht, denn Sie haben ja alle gemerkt, was Cochleus uns alles nicht sagt und was die Karten uns auch alles verschweigen. So werden bei Cochleus in diesem seinem Frankenbild viele Regionen ausgelassen, die ehemalige Markgrafschaft etwa oder auch das Hochstift Eichstätt, die Reichsritterschaften, der Deutsche Orden etc. etc. Und er gibt keine Gründe an, weshalb auch der Erzbischof von Mainz mit seinen Städten Mittenberg und Aschaffenburg zu Franken gehöre. Nürnberg erwähnt der Schulmeister, der ja in jener Stadt lehrte, in diesem Zusammenhang auch nicht an, aber hier gibt er einen anderen wohltriftigen Grund an. Er widmet der Stadt ein besonderes Kapitel, denn Nürnberg sei das Zentrum von Europa. Und damit hat es einen besonderen Charakter. Nürnberg sei letztendlich weder fränkisch noch bayerisch, sondern etwas eigenständig Besseres, wie es auch Ennea Silvio Piccolomini in seiner Beschreibung von Europa im 15. Jahrhundert geschrieben hat. Das sind natürlich Zuweisungen zu Nürnberg, die ich als gebürtiger Nürnberger voll und ganz unterschreibe. Und auch der Atlas Major stellt mehr Fragen, als er Antworten gibt. Denn auch hier sind die Grenzziehungen, die Sie hier immer noch sehen, diskussionsbedürftig und letztendlich schwer zu verstehen. Die Charakterisierung des heutigen Untermaingebietes bis nach Frankfurt als fränkisch ist nicht nur eine gelehrte Umschreibung aus dem 15. oder 16. Jahrhundert, sie hat einen frühmittelalterlichen Grund. Als das Fränkische Reich in der Spätzeit der Merowinger und dann der Karolinger seine alte Ostgrenze, den Rhein, nach Osten eben überschritt und seinen Einfluss auf Thüringen, Alemannien und dann eben auch auf das Maingebiet ausdehnte, wanderte der Herrschaftsbegriff Francia in den Osten und eine Francia Orientalis entstand. Letztere umschrieb für lange Zeit die Lande am Main von seiner Mündung zurück bis in den Bamberger Raum als Ostfranken. Seine östliche Grenze dieses Ostfrankens wiederum bildeten die Siedlungsgebiete der Slawen im Bereich des heutigen Steigerwaldes oder auch im Bereich des heutigen Oberfrankens. Sodass diese alten Ideen sozusagen Aschaffenburg oder Frankfurt in Franken auf diese Zeiten der karolingischen Herrschaft letztlich zurückgehen. Fragt man nach den Begrifflichkeiten des 8., 9., 10. Jahrhunderts. Erstens, die Quellen sind sehr, sehr dünn. Das älteste ist von 738. Da werden die Bewohner wohl des Grabfelds und des südlichen Mainlandes mit Grafeldi und Sudvori umschrieben. Diese beiden Gruppen werden in einem Brief des Bonifatius aus diesem Jahr erwähnt. Weiterhin wird dieser Begriff Francia Orientalis seit der Mitte des 8. Jahrhunderts ist er zu greifen. In einer Vita des heiligen Bonifaz ab 833 dann auch in Urkunden König Ludwigs des Deutschen. Nach 900 wird dann der Frankenname exklusiv für die Lande um den Main benutzt. Im 11. Jahrhundert dann verschwindet der bisherige Frankenname am Nieder- und am Mittelrhein. Wenn Sie so wollen, Franken wandert in Anführungszeichen vom Rhein weg nach Osten. Die Bezeichnung Franconia erscheint erstmals 1053 anlässlich einer Forst- und Witwenverleihung an den Eichstätter Bischof. Nicht vergessen, Eichstätt, das Bistum Eichstätt gehört wie Würzburg zu Mainz. Es ist kein bayerisches Gebiet, auch wenn seit der Gebietsreform 1972 das ganze Oberbayern ist und dann wie so oft werden bei Konvertiten meint man, dass man im Eichstätt schon in Oberbayern sei, was aber jetzt historisch so nicht zu halten ist. Aber das ist eine andere Baustelle. Um 1180 dann kommt dann bei Gottfried von Viterbo, das ist ja, wir würden heute sagen Italiener, er ist Hofkaplan bei den Königen Konrad III., Friedrich Barbarossa und Heinrich dem VI. Und ihm war eben auch in seinen Schriften sehr wohl das Problem Franken, wo liegt das, sehr bewusst. So und unterscheidet er in seinem Speculum Regum von 1183 zwischen einer Francia Parva gleich Franken und Francia gleich wir würden jetzt sagen, das Rhein-Main-Gebiet, wobei diese wahre Francia im Osten bei unserem Gottfried von Viterbo von Köln bis nach Bamberg geht. Das ist also schon ein sehr großer Raum. Er unterscheidet dann nochmal die Bewohner, die Franconis, und diese Franconis, das seien genau jene, die im Maingebiet um Würzburg herum wohnen würden, denn diese benannten sich, Zitat in Übersetzung, nach einem ihrer Herzöge namens Franco, der in Stadt und Herzogtum Würzburg herrschte. Das ist natürlich auch eine Legende. Die Namensableitung durch einen Sohn genannten Heros Eponymos, also einer mythischen Gestalt, von der hier eine Region ihr Herkommen rekonstruiert. Und diese Verbindung mit Würzburg bringt Gottfried von Viterbo dazu, eine bestimmte Landschaft, eben die Mainlande, als Franken zu bezeichnen. Wobei wir immer sagen müssen, dass gerade in unserem Raum hier es keine fest definierten Grenzen gibt. Das ist eine Entwicklung, da wird Herr Stickler dann für das 19. und 20. Jahrhundert ganz andere Dinge zu sagen haben. Und weil es sozusagen so schwierig ist, Franken zu definieren, haben wir immer sozusagen Umschreibungen, die topografisch ihre Wurzeln hat. Es ist ja schon in den Grußworten angesprochen, der Main fließt eben von Ost nach West und nicht umgekehrt, wie die Donau beispielsweise, sodass eigentlich das gesamte fränkische Gebiet, nicht nur der Untermain, eben nach Westen sieht. Das kann man auch in der Kunst und der Kultur sehen. Hier der Raum Franken auch auf der anderen Seite des Spessarts, um ein bisschen Wasser in den Main zu gießen. Auch hier schaut man mehr in den Westen als nach Süden Richtung Herzogtum Bayern. Das muss schon mal gesagt werden, und auch das berühmte die Güldene Freiheit von 1168, in der angeblich Friedrich Barbarossa dem Würzburger Bischof das Herzogtum Franken übergeben habe, stimmt so nicht, denn in der Urkunde steht nicht Ducatus Franconiae oder irgendwas in dieser Richtung, sondern die Quelle spricht nur von einem Würzburger Dukat und macht damit auch klar, dass die Ansprüche des Würzburger Bischofs hier nur zum Teil übernommen werden. Aschaffenburg spielt, wenn man jetzt hier ein bisschen die Optik wechseln, in den Beziehungen zwischen dem Würzburger und dem Mainzer Bischof immer eine Rolle, wenn es um irgendwelche Vereinbarungen, um Ausgleichsbemühungen, um Schiedsgerichte und so weiter geht, dann zieht sehr häufig der Würzburger Bischof nach Aschaffenburg, um sich mit dem Mainzer zu treffen. Da gibt es unendlich viele Daten. Das haben wir 1260, 1327, 1431, dass man sich trifft, um in Aschaffenburg eine Streitschlichtung vorzunehmen. Zweitens ist Aschaffenburg auch immer oft häufig auch der Ort, wo es zu Provinzialsynoden, also der Mainzer Kirchenprovinz, gekommen ist. Erstmals richtig greifbar 1282, aber damit eben auch ist aber dann auch in folgender Zeit. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Würzburger Bischof als selbsternannter Herzog von Franken im späten Mittelalter keine Ansprüche auf den Untermain angemeldet hat. Zumindest finde ich da keinerlei Hinweise. Um nochmal die Optik zu wechseln, wie schaut es eigentlich mit dem Adel, den Grafenfamilien wie auch den Ritterfamilien im Spessartraum aus? Florian Huckenberger hat ja hier eine dicke Promotion darüber geschrieben. Und wenn man, ich habe mal den Blickwinkel auf die Rittergesellschaften gemacht, also um das Sozialprestige dieser Familien zu steigern, haben sie sich oft in sogenannten Rittergesellschaften zusammengeschlossen, um auch ihre Turnierfähigkeit nach außen zu sehen. Das sind bedeutende soziale Netzwerke, die diese Familien hier eingehen. Und da zeigt sich, ich habe hier nur zwei rausgesucht, die Fürspang und die Esel. Während die Fürspang in weiten Teilen Frankens vertreten sind, von Wiesenthau in der Nähe von Forchheim bis zu den Bickenbachern am Untermain oder den Guttenbergs, bis zu den Fuchs im Bambergischen, von den Thüngernen bis zu den Hutten. Hier ist mehr oder weniger ganz dieser fränkische Raum ohne feste Grenzen mit angesprochen, während die Esel hier mehr Familien sind, die genau in diesem, wir würden heute sagen, fränkisch-hessischen Grenzraum sind. Aber solche Bezeichnungen gibt es in dieser Zeit nicht. Es sind auch in dem Fall hier, sind die Adelsfamilien, gehen hier über die heutigen modernen Grenzen hinweg. Man könnte auch sagen, der Adel denkt über die Region Franken hinaus, wenn man nun von den fränkischen Familien hier ausgeht. Das geht immer wieder, sieht man bei diesen Familien, und deswegen auch ein kurzer Hinweis auf die Ritterfamilie von Espenbach. Gertrud Nöth hat hier eine lesenswerte Monographie geschrieben, zeigt eben auch, dass diese Adelsfamilien sich erst zum einen alles machen, um den lokalen Grundbesitz zu sichern, wenn sie so wollen, in der Region bleibt, aber zum anderen auch immer wieder versucht, durch Mitglieder der Familien diesen regionalen Rahmen zu sprengen. Eine der Möglichkeiten ist die Aufnahme in den Deutschen Orden. Dieser Peter von Esbach, den wir im frühen 15. Jahrhundert nachweisen können, macht damit Karriere und ist dann im Elsass, im Hessen, im Neckartal und eben auch in Frankfurt zu finden, in den Kommenden des Deutschen Ordens. Da geht es drüber hinaus. Und wenn man eben auch auf das Stift St. Peter und Alexander sieht und einfach mal nachschaut, wer ist da eigentlich drin, dann sieht man eben auch, dass hier sowohl die Echter von Messenbrunn meinetwegen, wie auch die odenwäldischen Schenken von Erbach sehr stark vertreten sind, aber auch aus Rieneck und Wertheim kann man Leute finden. Und damit zeigt es sich, dass der Adel erneut alle diese modernen Grenzen sprengt, auch in einem dritten wenn man sozial aufsteigen will als Adelsfamilie, dann ist so die höchste Stufe erreicht, wenn man in die Domkapitel hineinkommt. Und auch wenn man hier wiederum diese Familien ansieht, dann sind sie halt in Mainz, aber auch in Würzburg oder Bamberg, in Speyer, sogar in Trier und Köln verbunden. Also das geht immer wieder doch sehr stark über diese einzelnen Dinge hinaus. Vielleicht am Ende noch mal ein Blick auf die Karte, auf eine weitere Karte über die von Matthäus Merian, die wiederum zeigt, das ist sozusagen die Karte für Franconia, damit sie die Sachen finden. Da haben wir wiederum den Untermain im 17. Jahrhundert als Teil von Franconia, auch wenn Merian natürlich weiß, dass die Herrschaft hier mainzisch ist. Interessanterweise ist auch Frammersbach hier drin, um ein bisschen was, Gerrit, für den Spessart zu machen. Hier wird praktisch Frammersbach ein fränkischer Ort, während bekanntlich die Fuhrleute von Frammersbach in ihrem Haus in Antwerpen als Hessen bezeichnet werden. Es gibt halt immer Eigen- und Fremdwahrnehmungen, aber das ist eine Sache, die geht bis heute durch. Wenn man eben dann das Erzstift Mainz anschaut bei Merian in seiner Topographie, dann bekommt man wiederum eine ähnliche Karte. Und das ist eigentlich auch sozusagen ein guter Übergang. Hier wird der Untermain ganz selbstverständlich wiederum Richtung Mainz geschoben und in einen ganz anderen Zusammenhang, topografisch, regionalen Zusammenhang gebracht. In den Texten zu den Karten steht dann, also Aschaffenburg gehört natürlich zum Erzstift Mainz und liege gar schön und nicht weit von dem Wald der Spessart genannt. Also auch diese Verbindung Aschaffenburg-Spessart wird hier genommen. Und als weitere Städte werden Klingenberg, Miltenberg, Prozelten zum Erzstift Mainz gehörig gesprochen, während die mainzischen Städte Rieneck, Lohr und Königshofen an der Tauber, dann wieder gesagt, ja, das sei zwar mainzische Herrschaft, aber sie gehöre zum Frankenland. Also hier kommt das immer wieder mit rein. Die Frage, ob hier der fränkische Reichskreis etwas bewirkt hat, wurde schon angesprochen, dass ja da Aschaffenburg eben auch nicht mehr dazu gehört, aber man sollte auch grundsätzlich die Frage stellen, inwieweit so ein Reichskreis wirklich auch Identitäten bewirkt. Weil wenn man beispielsweise die Politik der Angehörigen des Fränkischen Reichskreises im 16. und 17. Jahrhundert ansieht, dann zeigt sich, dass es keine gesamtfränkischen Interessen gibt. Es gibt nur Interessen des Mainzer oder des Bamberger Bischofs für Bamberg, des Würzburgers für Würzburg, des Markgrafen für Ansbach und so weiter. Also diese Idee, dass diese Reichskreise so etwas wie ein fränkisches Vaterland oder einen Kreispatriotismus hervorgebracht werden, kann man allenfalls erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehen. Und wie schwierig es mit Franken ist, und das ist mein letzter Satz, in einem Urteil des Reichskammergerichtes spricht ein Bauer aus Ebermannstadt, also im heutigen Oberfranken, als man ihn fragt, was Franken sei, dann sagt er, ich bin Bamberger Untertan und was Franken ist, das wisst er nicht. Herzlichen Dank.
Sehr gut, du bist voll im Bild, kannst du uns auch sehen?
Ja, ich sehe euch alle. Ich sehe ja fast alle, aber es ist sehr gut, super, wäre gern live dabei gewesen, aber wie gesagt, geht nicht.
So, vielen Dank, Herr Professor Flachenegger. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Ich muss vielleicht auch noch sagen, wenn Hessen und Hessinnen da sind, so leer ist Hessen ja gar nicht. Also wir haben viele ganz fantastische Kulturwege auch in Hessen. Sage ich jetzt zur Sicherheit nochmal. Ansonsten, hier eine Frage. Herr Schauerte.
Danke. Ja, vielen Dank, Herr Flachenegger. Ich habe mal eine Frage, jetzt nochmal bezogen auf den Cochleus. Zur Vorgeschichte von seiner Germania gehören ja sicher auch die Anstrengungen, die Konrad Zeltis in dieser Hinsicht gemacht hat. Der hat ja sein Leben lang eine Germania Illustrata geplant, dafür sogar Albrecht Dürer eingespannt. Dazu kam es dann aber nicht, aber immerhin gab es die Quatuor Libri Amorum 1501. Und Zeltis macht ja was ganz Interessantes. Der erklärt ja den Fichtelberg im heutigen Oberfranken zum Mittelpunkt der Germania. Also von da aus laufen vier Flüsse in alle Himmelsrichtungen und damit teilt er sozusagen seine Germania ein. Die Frage ist natürlich, also hat jetzt sozusagen diese Ineinsetzung des Zentrums der Germania mit dem heutigen Oberfranken, hat das irgendeine Nachwirkung oder ist das eine Eintagsfliege?
Sie verstehen mich, wenn ich antworte. Nur mal, das ist natürlich eine Sache, die Zeltis ganz hoch hält in einer mehr wiederum geografisch-topografischen Darstellung. Diese Idee Nürnbergs als Zentrum Europa ist eigentlich letztlich eine Entwicklung, die eben durch die Schrift von Enea Silvio Piccolomini kommen ist, die natürlich dann die Nürnberger Seite und hier wiederum Cochleus ganz gut aufnimmt, um dieses Ganze so darzustellen. Aber egal, wo Sie hineinsehen bei diesen humanistischen Beschreibungen, sage ich mal generell, für Franken werden Sie nie eine eindeutige Aussage finden, was Franken letztlich ist. Und was Frau Lindenbrier schon in ihrem Eingangsstatement gesagt hat, die Vorstellung, was Franken ist, können wir eigentlich mit unseren heutigen Vorstellungen nur sehr schwer in Einklang bringen. Und die weitere Frage, die sich auch bei diesen Humanisten immer wieder stellt, inwieweit sie eigentlich auch ein verbreitetes Bild, in unserem Fall von Franken, weitergeben oder inwieweit sie uns ihre Gelehrsamkeit zeigen wollen. Und damit ist es natürlich schwierig, hier da letztendlich zu sagen, das ist alles Franken. Ne? Also laut Cochleus sitzen sie in Franken. Und als ich das mal in Frankfurt gesagt habe, habe ich viele böse Blicke bekommen. Aber das sind halt diese alten Vorstellungen, die in die frühe in das Frühmittelalter zurückgehen.
So, noch eine Anschlussfrage, oder? So, nö, wunderbar. Haben wir noch weitere Fragen? Ich sehe keine Fragen mehr. Dann, Herr Professor Flachenegger, vielen, vielen Dank, dass Sie trotz Corona zumindest online mit dabei gewesen sind. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder dann persönlich.
Alles klar, vielen Dank und schönen Tag noch.